Also ich würde entscheiden, wir machen die Rollos wieder auf, denn wenn die Sonne schon scheint, dann sollen wir sie auch reinlassen. Ja, Dankeschön. Ja, wir haben es ja eben gerade am Spiel gesehen. Ich muss sagen, irgendwie ist mir das noch nie so bewusst geworden, wie bei der Vorbereitung, ja, auf diesen Gottesdienst. Es ist wirklich wahr. Das ganze Leben ist eigentlich eine ständige, ihr habt es gerade gesehen, Entscheidung. Ja, egal um was es geht, egal schon morgens beim Aufstehen, will ich jetzt wirklich aufstehen? Und so weiter und so weiter. Und am Abend, wenn man wirklich mal frei hat, es gäbe so viele Möglichkeiten, wenn man daheim bleibt, ich weiß nicht, wie viele Sender ihr habt und. Das ganze Leben eine Entscheidung. Was schätzt ihr denn? Wie viel Entscheidung trifft man denn so am Tag? Ich frage mal, wer ist für 500? Wer ist für 1000? Wer ist für 10.000? Jetzt frage ich mal, wer ist für 500? Wer ist für 1000? Wer ist für 10.000? Wow, die sind am besten. Es sind 20.000. Dankeschön. Das habe nicht ich rausgefunden, sondern das sagt der Münchner Hirnforscher Ernst Pöppel. Wir treffen Wahnsinn, natürlich wahrscheinlich auch unser Körper und so. Ich kann es euch nicht im Einzelnen darlegen. Wir treffen tagtäglich, hat er gesagt, dieser Hirnforscher, 20.000 Entscheidungen und zwar die meisten davon blitzschnell. Unglaublich, 20.000 täglich, also 7,3 Millionen jährlich. Seid alle Millionäre. Ich habe gedacht, vielleicht fahre ich deshalb so gern Fahrrad. Da muss man nämlich ständig entscheiden, wo man hinfährt. Und wehe, man dreht den Kopf dann zu lang zur Seite, habe ich vor ein paar Jahren gemacht, weil da war so eine interessante Baustelle. Und ich habe nicht gesehen, dass vor mir ein Hindernis war, so Betonfüße. Ich bin erst wieder aufgewacht, als die Leute vom Rettungsdienst mich in den Krankenwagen geschoben haben. Ich war also richtig weg und Gott sei Dank habe ich mir nicht das Genick gebrochen, sondern nur zwei Rippen. Und mein Schädelhirntrauma hat auch nicht zu schwerwiegende Verletzungen nach sich gezogen. Aber es ist schon heftig, wenn man vergisst, Entscheidungen zu treffen. Das wollte ich damit nur sagen. Wenn man anfängt, beim Fahrradfahren oder Autofahren zu träumen. Also bitte nicht, ja? Laut einer Studie der Uni Heidelberg treffen wir von diesen 20.000 Entscheidungen 90% spontan. 90% spontan. So ging es zum Beispiel dem Simon Gosack, einem Kölner Apotheker. Der tritt zufällig vor seine Apotheke und sieht im Nachbarhaus Flammen. Was macht er? Feuer in der Wohnung im zweiten Stock, schwarzer Rauch durch die Balkontür. Ein alter Mann steht mitten im Qualm und schreit vor Todesangst. Also von wegen Handy oder so. Nein, der Mann macht Folgendes. Er rennt in den Keller, holt eine Leiter, lehnt sie an die Hauswand, steht Sekunden später auf dem Balkon der brennenden Wohnung, hieft den Mann über die Brüstung und rettet ihn. Ich habe keinen Augenblick darüber nachgedacht, was ich tue, sagt Gosek. Es war, als wäre bei mir ein Schalter umgelegt worden. Ich hatte nur noch den Auftrag, diesen Mann da rauszuholen. Ich finde das eine bemerkenswerte Heldentat auf der einen Seite und auf der anderen Seite zeigt dieses Beispiel, das war eine ausgesprochen intuitive Entscheidung. Und was mich jetzt überrascht hat, ist, das hat diese Uni in Heidelberg bestätigt, also diese Uni, die da auch rausgefunden hat, 20.000 Entscheidungen, Männer verlassen sich genauso oft auf intuitive Entscheidungen wie Frauen. Das war für mich eine Überraschung. Ich habe immer gedacht, Frauen sind die Intuitiven. Aber auch dieses Beispiel hat es ja gezeigt. Wir Männer entscheiden genauso intuitiv wie Frauen. Und immer mehr Forscher sagen, wenn man heute gute Entscheidungen treffen will, dann darf man nicht nur denken, sondern dann muss man auch fühlen. Das finde ich jetzt interessant. Gute Entscheidungen treffen wir also, wenn wir unseren Kopf und unseren Bauch in Einklang bringen. Und dazu nutzt es in der Regel nichts, lange nachzudenken. Durch Untersuchungen hat man zum Beispiel herausgefunden, dass die meisten, auch großen Denker, zum Beispiel Schachspieler, oft zur ersten Entscheidung zurückkommen. Also die intuitiven Entscheidungen sind nicht oft die schlechtesten, ich sage es mal so rum. Und wie gesagt, das ist nicht nur für uns Männer herausfordernd. Ich fand das interessant, hat mich auch bestätigt. Ich bin mehr so ein Fühltyp, es gibt unter uns viel mehr Denktypen. Also wie gesagt, die einen müssen mehr denken, die anderen mehr fühlen, zulassen. Und so treffen wir gute Entscheidungen. Also ich finde das für Männer und Frauen herausfordernd. Denn wie oft lässt man sich, besonders dann, wenn man vielleicht dazu geneigt ist, es allen recht zu machen, zu Entscheidungen locken, die nur von Äußerlichkeiten geprägt sind. Oh, was denkt denn der oder die, wenn ich das so oder so mache? Kennt ihr das? Ich denke an eine bekannte Begebenheit in der Bibel und die möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, entscheidet sofort, setzt sich zu Jesu Füßen hin und hört ihm aufmerksam zu. Martha entscheidet auch, war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortet ihr, Martha, Martha, du bist um, entscheidendes Stichwort, vieles besorgt und machst dir viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Überraschung, finde ich. Überraschung, plötzlich sind da 13 unangemeldete Gäste. Männer, Hunger, ich sage nichts dazu. Ja, und zwei Frauen, die treffen sofort Entscheidung. Und auch überraschend. Die eine wandert sofort in die Küche und die andere, unglaublich zur damaligen Zeit, setzt sich einfach zu den Männern und hört Jesus zu. Frage, was ist denn jetzt eine gute Entscheidung? Sich um das Wohl der Gäste kümmern oder dem Gast zuhören? Was ist eine gute Entscheidung? Überraschenderweise sagt Jesus also zur Martha, die ja quasi so Schützenhilfe bei ihm sucht, Martha, Martha, du bist wie gesagt um vieles besorgt, machst dir viel Mühe. Ich finde, hier ist viel Anerkennung drin für das, was sie wirklich tut. Aber Jesus sagt ihr auch, eins ist wirklich wichtig und gut und dafür hat sich Maria entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Frage, wie ist denn das bei dir? Wenn es wirklich drauf ankommt, kannst du dich dann konzentrieren auf das eine, was wirklich wichtig ist und gut oder bist du immer hin und her gerissen bei dem, von dem vielen, was dich so besorgt? Was ist dieses eine? Was ist das Wichtige? Was ist das Gute? Ich habe ein Buch in der Vorbereitung gelesen, das kann ich euch empfehlen. Anselm Grün, mancher von euch kennt ihn, er ist Pater bzw. sogar Abt im Münster-Schwarzach, vier Türme, Kloster. Und er hat ein Buch geschrieben, Was will ich? Mut zur Entscheidung. Er schreibt Folgendes in diesem Buch. Wir meinen oft, wir müssten das tun, was von uns erwartet wird. Aber oft sind es unsere eigenen Erwartungen, denen wir dann folgen. Wir folgen nicht dem Herzen, sondern dem, was üblich ist. Denkt an Martha und Maria. Da war bestimmt eine Erwartungshaltung bei der Martha und dem ist sie gefolgt. Maria folgt ihrem Herzen. Maria entscheidet sich, so sagt Anselm Grün, das zu tun, was der Gastfreundschaft noch mehr entspricht, nämlich auf den zu hören, der da gekommen ist, auf den Gast. Während wir also oft wie Martha im Vielen aufgehen und uns davon dann zerreißen lassen, das ist typisch für mich, hat Maria den guten Teil gewählt, das eine, das Einswerden, so sagt der Grün. Indem sie also auf Jesus hört, ist sie mit dem Wort und mit sich selbst eins geworden. Auch interessant, im Hören auf Jesus wird sie plötzlich eins, indem sie einfach zuhört. bei allem, was wir tun, sollten wir uns für das eine entscheiden, auf das es ankommt. Dass wir eins werden, in Einklang kommen mit unserem wahren Wesen. Also ganz ehrlich, ich finde das ganz schön herausfordernd, eins zu werden. Gerade heute, bei den vielen tausenden Angeboten. Was ist schon das Richtige? Wie lange hat es allein in meinem Leben gebraucht, bis ich endlich mal eins geworden bin, das zu tun, was ich eigentlich will? Also, ich selber muss mich entscheiden. Wie oft war ich selbst unentschieden, unentschlossen, zerrissen? Einerseits wollte ich ja auf das immer wieder hören, was Jesus sagt. Aber andererseits wollte ich irgendwie auch, was ich wollte. Oder auch manchmal, was andere wollten. Und genau das hat mich oft manchmal, ja, eigentlich sogar jahrelang zerrissen. Genau an dieser Frage wäre ich fast beruflich gescheitert. Warum? Weil ich plötzlich ein frommer Heuchler wurde. Hier oben habe ich immer das eine verkündigt, aber im wirklichen Leben habe ich oft das andere gelebt. Eben nicht wirklich ganz entschieden auf Jesus gehört. Andererseits kann ich aber sagen, genau an dieser Stelle habe ich wirklich Gottes Gnade erlebt. Ich habe erlebt, dass Jesus mich, und das ist mein Stichwort, in meinem Leben ganz gemacht hat. Ganz heißt eins, ganz heißt heil. Das ging aber nur dadurch, dass ich ehrlich wurde. Ehrlich wurde zu mir selber, indem ich aufgehört habe, mir was vorzumachen. Ich musste mich entscheiden. Will ich es weiter so äußerlich fromm leben oder will ich wirklich ganz auf diesen Jesus hören, tun, was er sagt, ihm ganz folgen? Von meinem Lebenshintergrund muss ich so sagen, ohne aufrichtige Buße, ohne schonungslose Beichte, ohne echte Umkehr, ohne tiefe Sündenerkenntnis und fortwährendes Bekenntnis auch von dem, was ich Sünde nenne, und Sünde ist immer, dass ich letztlich auf mich fixiert bin, ja, wäre ich heute nicht das, was ich bin. Und was bin ich heute? Ich glaube, dass ich heute ein tiefgründig von Jesus geliebter Mensch bin. Unglaublich, aber Jesus wollte mich innerlich tief zerrissenen Menschen wirklich ganz erneuern. Und das hat er auch geschafft. Jesus hat sich für mich entschieden und ich habe mich auch neu für ihn entschieden und dabei hat er mir geholfen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch mal was Wichtiges sagen. Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe ist Entscheidung. Da bin ich 100% überzeugt. Liebe ist immer Entscheidung. Immer wieder neue Entscheidung. Das gilt sowohl im Blick auf meine Frau, als auch im Blick auf unsere Kinder, im Blick auf meine Freunde. Denn wenn ich Freundschaft nicht pflege, das ist auch eine Entscheidung, dann habe ich keine. Das gilt aber nicht zuletzt auch im Blick auf Gott. Wenn ich wirklich Gott liebe und er mir wichtig ist, dann höre ich auf ihn, dann ist mir diese Zeit wichtig. Liebe ist Entscheidung. Und ich habe noch was festgestellt, diese Entscheidung aus Liebe, die sind immer richtig gute Entscheidungen. Richtig gute Entscheidungen, weil ich merke, ja, das tut mir gut, das tut anderen gut, das tut uns gut. Ich habe jetzt gelesen, auch in diesem schönen Buch hier, das Wort Entscheidung kommt vom althochdeutschen Wort Skeidan und ist mit Scheit verwandt. Wenn also eine Axt auf einen Holzscheit trifft, dann trennt die Axt den Holzscheit. Und das ist ein Bild dafür, dass auch in unserem Leben etwas durch eine Entscheidung geschieden wird. Und ganz ehrlich, mein Leben ist immer dann am gefährlichsten, wenn ich selber nicht entscheide. Ich habe festgestellt, immer dann, wenn ich mich habe treiben lassen von meiner Lust oder Unlust, ja auch von meinen Trieben, von meinen Leidenschaften, von anderen, immer wenn das die Oberhand bekommen hat, dann war ich unzufrieden. Dann habe ich nicht aus meinen Überzeugungen gelebt, sondern dann hat mich irgendwer und irgendwas bestimmt. Aber wenn ich bewusst entscheide, wenn ich mir auch Zeit nehme, wenn ich Gott frage, ja, wenn ich bete, dann merke ich, da habe ich zu dem einen gefunden und dann habe ich richtig gute Entscheidungen getroffen. Gott ist der Vater aller Entscheidungen. Davon lesen wir ja schon am Anfang der Bibel. Gott trennt am Anfang der Schöpfung das Licht und die Finsternis. Er nennt das eine Tag und das andere Nacht. Und so schafft Gott, indem er dauernd Entscheidungen trifft, seine Welt. Übrigens, du schaffst deine Welt, wodurch? Indem du jeden Tag entsprechende Entscheidungen triffst. So wird deine Welt. Entscheidung hat also was mit schöpferischen Handlungen zu tun. Ich finde sehr stark, dass Gott uns da eine gewisse Freiheit lässt, eine schöpferische Handlung. Mit anderen Worten, durch klare, gute Entscheidungen gestalten wir unser Leben. Und wir werden genau das, was wir da entscheiden, ich könnte auch sagen, wir werden genau das, was wir säen, ernten. Im Entscheiden, Scheiden bzw. formen wir nämlich unsere Person, unser Leben. Wisst ihr, was Person heißt? Person, Perso hat was mit hindurch zu tun. Und Sohn, Ohn, hat was mit Klingen zu tun. Also, die Frage ist, was klingt durch uns hindurch? Das ist die Frage. Es kann ja nur das hindurch klingen, was da andauernd reinklingt. Mit dem wir uns beschäftigen, das ist es. Im Entscheiden, Scheiden formen wir unsere Person, unser Leben. Und je aktiver wir jetzt entscheiden, desto klarer und konsequenter wird unser Leben. Je passiver wir uns treiben lassen von allem Möglichen oder auch gar Unmöglichen, landen wir dort, wo wir eigentlich ja gar nicht hin wollten. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben zur Entscheidung. Ich finde es eine ganz große Würde, die er uns gegeben hat, unser Leben zu verantworten. Und so ist also unser Leben ein ständiger Prozess des Scheidens und des Entscheidens. Wir entscheiden, ich entscheide über Gut und Böse in meinem Leben, über richtig und falsch, klar oder trüb. Und ich finde, das macht viel. Ich komme nochmal zurück zu Maria. Jesus sagt, Maria hat den guten Teil gewählt, das Eine, das Einswerden. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Sie hat, indem sie auf Jesus gehört hat, auf sein Wort, ist sie eins geworden. Aber das sage ich nochmal was ganz Wichtiges. Dieses Einswerden mit Jesus ist immer eine ständige Herausforderung. Denn wir sind unser Leben lang, besonders wenn wir auch als Christen leben wollen, immer angefochtene Leute. Ich möchte euch an dieser Stelle mal eine sehr ungewöhnliche Geschichte erzählen. Und ich möchte euch auch sagen, dass ich die Hauptperson gefragt habe, ob ich diese Geschichte erzählen darf. Sie ist Pastorenfrau, sie hat es mir also erlaubt, und kommt gebürtig aus den Philippinen. Ihr Mann ist Deutscher, Pastor, in einer Gemeinde in Nürnberg. Gemeinsam haben sie 3 Kinder. Vor einem halben Jahr besuchte sie ihre Mutter auf den Philippinen, weil sie 60 wurde und blieb gleich ein Vierteljahr. Das war abgemacht. Ihr Mann blieb mit den Kindern hier in Deutschland zurück. Und dann passierte etwas, wie das so im Leben ist, etwas Unglaubliches. Auf den Philippinen begegnete sie, für sie völlig überraschend, ihrer Jugendliebe. Wisst ihr, was das Überraschende war? Ihre Eltern hatten ihr gesagt, er ist tot. Sie hatten sie belogen, damit sie endlich von dem Kerl loslässt. Und jetzt begegnete sie diesem Mann. Und die begegneten sich immer wieder. Und jetzt war sie völlig weg von den Socken. Und alles brach zusammen, auch die fromme Welt. Ihre Mutter war auch fromm. Und jetzt plötzlich so. Und jetzt, Hals über Kopf, hat sie sich in diesen, und das war irrational, Mann verliebt, obwohl sie doch Mann und Kinder zu Hause hat. Sie traf die Entscheidung, zu ihm zu ziehen. Ihr Mann war natürlich genauso wie die Kinder entsetzt. Sie ist Christin, Pastorenfrau und trifft so eine Entscheidung. Ihr Mann versuchte, so gut es ging, sie in Liebe zurückzugewinnen und es war nicht möglich. Ihr könnt mir glauben, das war schon für uns im Pastorengebet, wir treffen uns jede Woche donnerstags, völlig der Hammer. Es war überhaupt nichts davon zu merken. Sie kam übrigens, wenn sie frei hatte, mit zum Pastorengebet. Plötzlich sowas, wir konnten es nicht verstehen. Wir haben Sturm gebetet, für diesen Mann gebetet, für seine furchtbare Situation. Übrigens in der Gemeinde ist ganz viel passiert, nur mal so am Rande. Auf Bitten ihrer ältesten Tochter kam sie nach 8 Wochen zu Besuch nach Deutschland zurück. Aber sie blieb nicht, sie reiste wieder ab. Natürlich hat dieser Mann seelsorgerliche Hilfe, Therapeuten aufgesucht und alle haben ihm gesagt, lass deine Frau los. Da ist keine Chance, sie wieder zu gewinnen. Eine Woche vor Ostern sprach eine gute Freundin auf den Philippinen mit dieser Pastorenfrau. Die traf also auch eine Entscheidung. Sie ging zu ihr und sie scheute sich nicht, ihrer Freundin ein Wort Gottes zu sagen. Sie ist auch Christin. Sie hatte nämlich ganz einfach nur ihre Bibel dabei und las ihr vor, Römer 7, Vers 2 und 3. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz frei, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt werden. Das Verrückte ist, das wollte sie nie wahrhaben. Aber jetzt hörte sie das aus dem Wort Gottes. Und in der darauffolgenden Nacht konnte sie nicht schlafen. Sie wachte auf und sie spürte, dass Gott zu ihr redete. In ihrer Situation, nämlich ganz einfach ein Satz: Geh zurück zu deinem Mann und zu deiner Familie. Es wird alles gut. Die stand nochmal auf, las nochmal dieses Wort, konnte natürlich in der Nacht nicht schlafen. Am nächsten Morgen traf sie wieder eine Entscheidung. Sie schrieb ihrem Mann per WhatsApp und sagte: Wenn du mich immer noch haben willst, hol mich ab in Jakarta. Er setzte sich in ein Flugzeug, holte sie ab und eine Woche später erzählte er uns dann im Pastorengebet diesen völlig unerwarteten Ausgang der Geschichte. Und noch eine Woche später war sie selber wieder dabei. Natürlich war das für sie ein unheimlicher Scham, könnt ihr euch vorstellen, in dieser Situation. Aber es hat ganz, ganz viel mit ihnen gemacht, mit ihrer Ehe. Natürlich arbeiten sie daran, mit ihrer Gemeinde. Das hat die Gemeinde unglaublich geeint. Sie haben das Ehepaar nicht rausgeworfen, sondern im Gegenteil, Barmherzigkeit gelebt. Ich kann euch nur sagen, wie viele schmerzliche Entscheidungen sind hier getroffen worden. Wie viel Verletzung, wie viel Enttäuschung, wie viel Gebete, wie viel Gespräche, wie viel hin und her. Was brachte jetzt die Wende? Gott hat sie nicht aufgegeben. Und ihr Mann gab sie auch nicht auf. Und diese Frau lernte wieder neu auf den zu hören, dem sie doch gehört. Wie war das mit Maria und Jesus? Indem Maria auf die Worte Jesu hörte, wurde sie eins mit sich und mit Jesus. Dazu möchte ich euch heute auch herausfordern. Hört auf Jesus. Hört auf sein Wort. Hört auf die Bibel. Hört auf den Heiligen Geist. Niemand liebt euch so sehr wie dieser Jesus. Niemand, ja, möchte euch so helfen wie dieser Jesus. Ich weiß von diesem Ehepaar, das sie jetzt angefangen haben, ein Buch zu lesen. Das kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich lese es auch gerade. Love After Marriage. Liebe nach der Hochzeit. Das ist so wichtig, dass wir an unseren Ehen arbeiten. Ich fand das so toll, dass diese Frau auf Jesus hörte, weil Jesus ihr gesagt hat: Hör mal, ich krieg das schon wieder hin. Hauptsache, du hörst auf mich. Die Botschaft ist, Jesus will dich heil machen, ganz egal, was in deinem Leben schon passiert ist. Er will dich ganz machen. Er liebt dich wirklich, trotz allem, was passiert ist. Er hat sich aus Liebe für dich und mich entschieden und er möchte, dass wir uns immer wieder neu für ihn entscheiden, ganz. Dazu möchte ich heute aufrufen, besonders diejenigen unter euch, die sich vielleicht noch nicht ganz für Jesus entschieden haben. Jesus liebt dich echt ganz. Hier, da hat er es bewiesen. Das ist das Kreuz. Für diejenigen, die sich schon für Jesus entschieden haben, die möchte ich herausfordern, sich zu entscheiden, weiter gute Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Jetzt möchte ich auf die 16 Entscheidungen kommen, die Christian vorhin ganz kurz angedeutet hat. Es hat was mit dieser Karte dazu zu tun, die ihr da hinten trefft. Letzte Woche traf ich einen Freund, mit dem ich mich sehr gut verstehe, der ist Pastor in Augsburg. Ein Mann, den ich sehr, sehr schätze. Er tauscht uns so aus und: Hallo, wie geht's? Was hast du erlebt? Und dann sagt er: Du, ich habe von dem Martin Schleske gerade was ganz Tolles gelesen, sein Tagebuch. Und das hat mich so berührt, so inspiriert, dass ich mich mal hingesetzt habe und 16 Entscheidungen für mein Leben getroffen habe, für dieses Jahr 2016. Die erste Entscheidung, die für mich am wichtigsten ist, ist: Lerne mit freundlicher Stimme Nein, Danke zu sagen. Er hat gesagt, er ist auch schon mal in Therapie gewesen, immer rumgelaufen und gesagt: Und was kann ich noch tun? Und wo kann ich noch Verantwortung übernehmen? Und jetzt sagt er: Passiert's, in der Gemeinde gibt's eine Veranstaltung und ich sitze zu Hause mit meiner Frau im Wohnzimmer gemütlich und wir machen's uns schön. Das ist eine von diesen 16 Regeln. Ich fand das toll, dass er das so gesagt hat. Und ich habe gedacht: Sag mal, kannst du mir die mal zumailen? Interessiert mich. Hat er gemacht. Seitdem trage ich immer einen Zettel mit mir, weil ich mir immer wieder mal den Zettel angucke und sage, hey, ich möchte auch gute Entscheidungen in meinem Leben treffen. Also ihr könnt euch entscheiden, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mitnehmen, entweder in dieser Form oder in dieser Form, je nachdem, wie es euch beliebt. Ich möchte euch zum Schluss meiner Predigt, gute Entscheidungen treffen, einfach noch 5 gute Entscheidungen daraus vorlesen. Einfach nur lesen. Erstens, lass dich von Jesus und seinem Geist führen. Das wünsche ich dir und mir. Dann lese ich euch die 4. Regel. Lass los, was du mit Druck erreichen willst. Nur die selbstsüchtigen Dinge kann man mit Druck erzwingen. Und jetzt der Satz. Die wesentlichen Dinge wird man nur empfangen. Dritte Regel. Das ist hier die 7. Sei bereit, deine Wege vor Gott zu verantworten. Lebe aus der Vergebung. Ich lese euch die Regel 12. Sprich das Böse, das du hörst, nicht weiter, sondern befehle es Gott an. Und das Letzte, Jesus in allem. Ich lade euch ein zum Gebet.